Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Viele Menschen ekeln sich vor Ratten. Ich verstehe es persönlich nicht so ganz. Ich hatte Ratten mal als Haustiere. Die sind lieb, kuschelig und intelligent. Naja, aber früher haben sie die Pest übertragen und deswegen wahrscheinlich diese Angst. Das ist ja jetzt schon ein paar Jährchen her und darum gibt es ja eigentlich keinen Grund mehr, vor Ratten Angst zu haben. Oder vielleicht doch. Laut einer Untersuchung der Freien Universität Berlin tragen Berliner Ratten multiresistente Keime mit sich. Genau, das sind die, die so saugefährlich sind, weil gegen die kein Kraut gewachsen ist. Ob wir jetzt wieder Angst vor Ratten haben sollten, das fragen wir Dr. Sebastian Günther vom Institut für Mikrobiologie und Tierseuchen der Freien Universität Berlin. Hallo, Herr Günther.
Hallo.
Herr Günther, zunächst mal zum Verständnis. Was sind denn nochmal genau diese multiresistenten Keime?
Also diese multiresistenten Keime tragen Gene, die für Resistenzen gegen bestimmte Antibiotika kodieren. Das heißt, diese Keime können mit einer ganzen Reihe von herkömmlichen Antibiotika einfach nicht mehr behandelt werden. Und das Problem bei Multiresistenz ist, dass das verschiedene Klassen von Antibiotika sind. Also die können nicht mehr mit Penicillin, aber dann auch nicht mehr mit Aminoglykosiden oder Fluorochinolonen behandelt werden. Das heißt, die Behandlungsmöglichkeiten sind dann halt sehr eingeschränkt.
Jetzt mal nochmal weiter zum Verständnis. Müssen denn solche Keime oder Infektionen mit solchen Keimen grundsätzlich immer auch behandelt werden oder ist unser Körper im Zweifelsfall selber in der Lage, die einfach wieder loszuwerden?
Nein, also prinzipiell müssen die nicht immer mit Antibiotika behandelt werden und auch die Trägerschaft von einem multiresistenten Erreger führt nicht immer gleich zu einer Erkrankung. Das Problem ist, wenn bestimmte pathogene Keime halt bei Menschen Erkrankungen verursachen und dann Antibiotika gegeben werden müssen und der Stamm ist multiresistent, dann habe ich halt keine Möglichkeiten dagegen vorzugehen. Und das betrifft vor allem Patienten, die halt immunsupprimiert sind oder halt schon viele andere Erkrankungen nebenbei haben.
Alte, Schwache und Kinder, wie immer.
Genau, das alte Problem. Genau.
Okay, und was passiert denn denen, wenn die jetzt mit solchen Keimen in Berührung kämen und die Infektion ausbräche?
Dann sind halt nur noch relativ wenige Antibiotika übrig, die dann gegeben werden könnten. Also es gibt schon noch Reserveantibiotika. Das Problem ist, die sind oftmals mit vielen Nebenwirkungen belastet. Also man gibt da teilweise zum Beispiel Cholestin, das ist ein Antibiotikum irgendwann aus den 60er Jahren mit schweren Nebenwirkungen. Und das ist natürlich dann problematisch.
Okay, so wie kommen diese Keime jetzt zu oder in die Ratten?
Das wissen wir noch nicht genau. Wir vermuten anhand der Erregertypen, die wir in den Ratten gefunden haben, dass die Ratten das aus der menschlichen Sphäre irgendwo herbekommen. Also wir gehen davon aus, dass sie sich vielleicht in der Kanalisation einfangen. Weil auch in der normalen Bevölkerung ein bestimmter Anteil an Menschen trägt mittlerweile diese ESBL-Keime, das sind so 5%. Und vielleicht akkumulieren das die Ratten, weil die haben halt 16% und das ist schon sehr, sehr hoch. Und noch höhere Anteile finden wir halt im Kanalsystem und deswegen gehen wir davon aus, dass vielleicht in der Nähe von Kliniken, Klinikabwässer, die Ratten dann bei den Ratten noch nach oben schnellen lassen könnten.
Okay, wie viele Prozent der Berliner Ratten sind denn jetzt damit verseucht, sage ich jetzt mal?
Anhand unserer Daten, wir haben 16% gefunden. Es geht auch dabei gar nicht jetzt darum, ob das 12% oder 20% sind, sondern das ist einfach deutlich höherer Wert ist als das, was man bei einer normalen, gesunden Bevölkerung findet. Und das ist schon ein Hinweis, dass Ratten da ein Problem darstellen könnten, weil die so hohe Werte haben.
Problem darstellen, inwiefern? Heißt es jetzt irgendwie, ich darf mich nicht von einer Ratte beißen lassen oder heißt das, ich sollte auch tunlichst irgendwie in Deckung gehen, wenn irgendwo Rattenexkremente rumliegen, was ich ja selber überhaupt nicht unbedingt sehe, wahrnehme oder beeinflussen kann?
Das ist natürlich immer so eine schwierige Frage. Man möchte keine Panikmache machen, man möchte es aber auch nicht verharmlosen. Prinzipiell sollte man sich nie von einer Ratte beißen lassen und sollte das vermeiden.
Man sollte sich von nichts beißen lassen.
Weil neben den multiresistenten Erregern Ratten bis zu 70 verschiedene Krankheitserreger tragen können. Also man sollte sich von Ratten schon irgendwie fernhalten. Inwieweit jetzt Menschen sich über Rattenexkremente schon mal angesteckt haben, wissen wir nicht. Und deswegen möchten wir da halt weiter dran arbeiten, um das wirkliche Potenzial der Gefährdung irgendwie herauszufinden. Aber prinzipiell wäre auch eine Ansteckung durch Kot denkbar, natürlich.
Gut, also liebe Hörerinnen und Hörer, nicht naschen und den Ratten lieber aus dem Weg gehen, solange wir mehr wissen. Mehr erfahren wir dann unter anderem von Dr. Sebastian Günther vom Institut für Mikrobiologie und Tierseuchen der Freien Universität Berlin. Die haben untersucht, wie viele multiresistente Keime denn so bei Ratten an Bord sind. Herr Günther, vielen Dank dafür und weiter so.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss. 2 auf 1.
Newfoundland mit The Hunter war das gerade. Jetzt ist es 10.18 Uhr. Sie hören immer noch 2 auf 1. Unser Thema ist immer noch Multi. Und wir sprechen über TheBillionaireShop.com, also die Einkaufsplattform für alle, die sich quasi alles leisten können. Wir haben ja gerade schon so ein paar nette Artikel erwähnt. Und wir sprechen darüber mit unserem Marketing-Experten, Markus Bartelt. Herzlich willkommen, Markus.
Ist dein Marketing nicht gut, dass du seinen Namen nicht merken kannst?
Nee, ich habe gerade überlegt, ob es jetzt der richtige Regler war, den ich aufmachte. Weil früher, lieber Herr Finger, war der Gastmikroregler auf der anderen Seite und da war ich kurz verwirrt.
Das macht nichts, ich muss sowieso auch gerade hier nochmal irgendwie das Studio halb zusammenbauen.
Ach so, es ist erst halb fertig.
Ja, das stimmt. Nimm doch diesen Kopfhörer,
lieber Markus, guck mal, hier ist ein Kabel enorm kaputt, würde ich sagen. Ein enorm kaputtes Kabel, das wollen wir dem Markus nicht zumuten. Diese Klinke hat bessere Tage gesehen.
Ich setze jetzt einen Bananenstecker, weil das früher meine
Klinke. Der ist immerhin vergoldet, gibt es aber trotzdem nicht im Billionaires-Shop.
Erstmal herzlich willkommen, Markus.
Schönen guten Morgen erstmal.
So, also wir sind über diese Seite gestolpert im Zuge der Recherche für die Sendung zum Thema Multi, wegen Multimillionäre und dachten, ach Mensch, das ist ja eine feine Angelegenheit, da gibt's ja so wunderbar tolle Sachen. Jetzt erzähl uns doch erstmal, was ist das eigentlich für eine Seite und woher kommt die?
Also die Seite ist ja wirklich sehr, sehr schön. Man kann unglaublich tolle Sachen sich anschauen und sich auch so vorstellen, meine Güte, wenn ich das Geld mal hätte, was würde ich mir alles kaufen? Das geht ja, glaube ich, mit der günstigsten Uhr ab 25.000 Euro los bis hin zu 64,5 Millionen für die eigene Privatinsel. Man stellt sich relativ schnell die Frage, wer kauft das eigentlich? Beziehungsweise wer kauft das vor allen Dingen alles ohne Beratung? Denn so eine Insel oder auch eins der schönen Autos oder auch so ein Heli, ne? Ja. Das machst du ja nicht eigentlich, dass du sagst, ach, da klicke ich einfach mal drauf und warte dann, dass mir die DHL das am nächsten Tag vorbeibringt und nett verpackt und ich mir das dann aufmachen kann.
Vor allem die Vorstellung, diesen Helikopter oder Privatjet dem Warenkorb hinzufügen. Ich möchte diesen Warenkorb mal sehen.
Das ist groß. Das ist einfach sehr, sehr groß. Wenn man sich dann so ein bisschen damit befasst, dann muss man auch gucken, wer macht das eigentlich? Wer hat das eigentlich angeboten? Die Seite gibt es seit Dezember 2012 und das Team, das dahinter steckt, ist ein schwedisches Team, die zufälligerweise auch die Website multilotto.com betreiben. Das ist eine internationale Glücksspielseite. Dort kann ich Lotto spielen mit kleinen Einsätzen in den verschiedensten Bereichen und da gibt es auch einen sehr, sehr großen Jackpot. Und dieses Team hat gesagt, hey, wir sind so erfolgreich, bei uns können so viele Leute, werden so viele Leute Multimillionär auf einen Schlag, die wissen dann gar nicht, wohin mit ihrem Geld. Und denen möchten wir helfen und für die haben wir dann diese Seite mal zusammengestellt, damit die einfach sehen können, hey, jetzt hast du 146 Millionen gewonnen, die kannst du auch locker schnell gleich mal anlegen. Das Ganze, sie nennen es ja auch, die Website ist die Destination for Winners, also für Lottogewinner in dem Zusammenhang.
Final Destination. Final Destination for Winners.
Wenn man jetzt sich mal den Spaß macht und sagt, ich bin heute in Einkaufslaune, ich klicke mal so einen Helikopter an und möchte mir den gerne erwerben, dann wird man sehr schnell feststellen, dass all diese Produkte zufälligerweise gerade ausverkauft sind.
Oder man Mitglied werden muss, man aber keine Mitgliedschaft auf der Seite registrieren kann.
Oder genau dieses. Und wenn wir dann noch ein bisschen genauer hingucken, dann sehen wir, dass wir neben dem Buy-Button einen Button haben, der heißt The Easy Way für 4 Euro. Das heißt, das ganze Ding ist ein gut gemachter PR-Gag und zweitens dient es dazu, weil wenn ich auf diesen Easy Way klicke, komme ich auf die Website von Multilotto und dann kann ich für 4 Euro mich ja schnell beteiligen an dem Jackpot, um vielleicht doch die 146, 169 Millionen, die gerade drin sind, zu erwerben. Also das Ganze ist eine gut gemachte Fake-Seite.
So, jetzt lernen wir daraus 2 Dinge. Erstens, irgendwie viele Medien recherchieren nicht sauber und zweitens, es klickt doch nicht einer mal eben bei so einer teuren Sache auf Kaufen, wahrscheinlich aus Angst, oh, jetzt habe ich das Ding wirklich an der Backe, weil sonst wären ja alle sofort drauf gekommen, dass es in Anführungszeichen ein Fake ist. Da sind ja relativ viele drauf reingefallen, weil das hat ja einen tierischen, ich sag mal, Berichtewahn ausgelöst, als die Seite online ging.
Also ich kann dir sagen, die Angst habe ich auch gehabt, als ich das ausprobiert habe. Nein.
Und es ist schon klar, dass es immer noch mal so eine Seite mit einer Bestätigung gibt, bei jedem Online-Shop, oder?
Weißt du das? Bist du Multimillionär? Ja. Weißt du, wie die shoppen?
Ja, natürlich.
Ja, manchmal lassen die das vielleicht auch weg, deswegen, also ich hatte schon so ein bisschen Schweiß auf der
Weißt du, ich meine, bei dem Jumbo, du hast ein 14-tägiges Rückgaberecht, aber wenn du die Liefergebühren zahlst, Freundchen.
Ja, Markus, aber jetzt mal ehrlich, es gibt ja unglaublich viele Kollegen von Medien, deren Redaktionen auch ungleich größer sind als die dieser kleinen Sendung, die es nicht gemerkt haben. Also die offensichtlich einfach nur berichtet haben, hier kaufen die Milliardäre ein.
Ja, das hat natürlich mehrere Gründe in der Pressearbeit heutzutage. Also das eine ist, dass das so schnell geht und auch so schnell reagiert werden muss, weil man möchte ja immer der Erste sein, dass nicht alle Dinge mehr mehr in aller Ruhe überprüft werden. Also viele haben auch die Pressemitteilung einfach 1:1 übernommen und haben sich das vielleicht angeguckt, gesagt, wow, coole Sachen und das nicht weiter hinterfragt. Das ist das eine. Wir sehen das auch, wenn man so ein bisschen recherchiert. Die Website ist Dezember 2012 angegangen und es hat einen unglaublichen PR-Wirbel gegeben. Also ganz viele Redaktionen, deutschsprachig, aber auch holländische, dänische, haben darüber berichtet und damit ist ja das Kalkül der Macher auch aufgegangen, dass sie nämlich möglichst viele Leute auf die Seite bekommen, die mal einen Lottoschein dann dort kaufen. Also zum einen haben sie nicht die Zeit, das Ganze ist im Dezember gewesen, da überschlagen sich die Nachrichten sowieso nochmal zum Jahresende, man hat Jahresendgeschäft. Und das dritte ist ganz einfach, hey, es ist eine schöne Vorstellung. Ja, also natürlich, wenn man sowas sieht hier, wie unsere Freunde die Geissens, wo dann immer Norbert mit dem Heli kommt, natürlich stellt man sich das so vor, dass manche Leute so unvorstellbar
Robert. Tolle Marke, die Geissens, kann sich jeder merken hier, Norbert und
die Helis, bleibe sicher.
So, also das heißt, ich kann mir das durchaus vorstellen, dass manche Leute so unglaublich reich sind, dass sie mal locker mit One-Click hier sich ein Alpha McLaren Spider kaufen. Allein um dieser Vorstellung Futter zu geben, möchte man das gar nicht hinterfragen.
Ups, jetzt hat's doch geklappt. Jetzt sind 40 Millionen weg.
Naja, oh, direkt abgebucht.
Dafür habe ich die Insel. Ist auch schön.
Vielen Dank an Markus Bartelt. Hast du was im Blog dazu?
Ja, natürlich.
www.marketing.de. Und
aber der ist teuer. Aufpassen, der ist teuer.
Gucken Sie genau, wo Sie klicken. Nicht auf Beiklicken. Genau. Einen schönen Tag noch. Tschüss.
Ciao. 2:1.
Heute beschäftigen wir uns 3 Stunden lang mit dem Wörtchen Multi und landen jetzt bei der multiplen Persönlichkeit. Magnus Heyer ist ja unser Medizinexperte für alles. Vor allem aber ist er, und das wissen vielleicht einige von Ihnen noch nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, er ist Neurologe und hat auch schon mal in einer psychiatrischen Einrichtung oder auf einer psychiatrischen Station gearbeitet. Jetzt ist er auf jeden Fall am Telefon. Erstmal herzlich willkommen, Heyer.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Heyer. Was genau versteht man unter einer multiplen Persönlichkeit?
Multiple Persönlichkeit heißt, also so wie Sie sich im Klischee vorstellen würden, ist es wirklich so, dass das Personen sind, die sind jetzt, sie haben einen bestimmten Namen, eine bestimmte Erinnerung, bestimmte Vorlieben, einen bestimmten Charakter. Und dann macht's Klack und dann sind die jemand völlig anderes. Sie sehen natürlich noch genauso aus, klar, aber sie glauben, sie hätten einen anderen Namen, sie glauben, sie hätten andere Vorlieben, andere Erinnerungen, andere Charakterzüge. Und es gibt keine Verbindung zwischen diesen zwei Persönlichkeitstypen. Also die eine kennt die andere nicht. Die eine kann sich an die Erinnerung des anderen nicht erinnern.
Wie viele verschiedene Persönlichkeiten kann ein einzelner Mensch denn maximal entwickeln? Gibt es da Studien?
Nein, Studien gibt es nicht. Aber es gibt natürlich Fallbeschreibungen. Also es gibt eine Fallbeschreibung, die ist aus den, ich glaube, 70er Jahren. Das war eine Frau, eine 30-jährige Frau. Und bei der hat man 16 verschiedene, unabhängig voneinander seiende Persönlichkeiten zu identifizieren geglaubt.
Okay.
Und jetzt muss ich etwas Wasser in den Wein gießen, wenn ich darf.
Ja.
Ich habe gestern auf einer Feier mich mit mehreren Psychiatern unterhalten. Also ich habe selber...
In einem Körper oder in mehreren Körpern?
Jetzt hätte ich beinahe gefragt, was ist das denn genau, für eine Feier?
Im Grunde habe ich mich mit mir selber unterhalten, um es so zu sagen. Ah nee, das geht ja nicht, weil das macht Klack und dann bin ich jemand anders. Dann kann ich ja nicht mit mir reden.
Sie können sich schreiben, aber nicht mit sich reden.
Über chatten, aber gut.
Ich könnte chatten, wenn die Zeitverzögerung ausreicht. Das habe ich aber gestern nicht getan. Ich habe mich mit mehreren Psychiatern unterhalten, weil ich selber, also dieses Krankheitsbild steht ganz normal im Lehrbuch, steht auch im Gegenstands, im Diagnosekatalog, aber ich habe so einen Fall noch nie erlebt. Und das hat mich dann ein bisschen gewundert und deswegen habe ich einige Kollegen gefragt und die haben allesamt einen solchen Fall auch noch nicht erlebt. Und wenn man jetzt in die Literatur geht, dann muss man feststellen, dass es zwar eine richtige Modewelle war, dieses zu diagnostizieren. Also es gab diese Fälle eigentlich gar nicht. Dann fingen in den 70er Jahren in den USA, gab es ein paar Fälle, dann wurde viel drüber geschrieben. Dann gab es eine ganze Welle von solchen Fällen. Tausende wurden diagnostiziert, zigtausende wurden diagnostiziert. Und dann ließ das wieder nach. In Europa gibt es ganz wenig multiple Persönlichkeiten. In Amerika deutlich mehr. Es ist gar nicht ganz klar, ob es diese Diagnose, ob die wirklich dem Stand hält.
In Amerika gibt es ja auch noch andere Phänomene wie Autos, die von alleine losbrausen und wegfahren und so. In Amerika gibt es einiges, was es sonst überall auf der Welt nicht gibt. Ich möchte trotzdem fragen, diese paar Fälle, die dokumentiert sind, die können ja auch ruhig in den USA und selten sein. Ist es immer so, dass, sagen wir mal, die Charaktere, die Persönlichkeiten ganz unterschiedlich sind, einige auch gefährlich, denn das sind natürlich immer die, von denen man in den Medien so erfährt. Oder kann es auch einfach sein, dass es zwei völlig unterschiedliche Leute sind, beide relativ langweilig und beide total nett?
Nein, sie sind eher unterschiedlich. Der Gedanke, der dahinter steht, wieso entwickelt sich so etwas, ist der, dass es sich entwickelt aus traumatischen Erlebnissen in der Kindheit. In der Regel Missbrauch, sexueller Missbrauch oder massiver körperlicher Missbrauch. Und dann ist der Gedanke, dass sie versuchen, diese nicht erträgliche Erinnerung, diese für ein Kind vor allen Dingen nicht erträgliche Erinnerung, sozusagen abzuspalten, wegzuschließen und sich dadurch zu schützen, dass sie plötzlich jemand ganz anders werden. Sie sind jemand, der mit diesem Missbrauch in der Kindheit überhaupt nichts mehr zu tun hat. Sie sind jemand anders mit einer glücklichen, anderen, unbeschatteten Kindheit. Und insofern sind das ganz andere Persönlichkeiten, die dann da hinterher vortreten, zumindest eben in diesen geschilderten Fällen. Wir sind ja nur darauf angewiesen, zu gucken, wie stellen die Patienten sich dar? Wie war das? Was sind das? Und das sind ganz andere Personen.
Jetzt mal aus Patientensicht, soweit das geht, bei so wenigen echten Fällen oder gar keinen, die man so erlebt hat. Wie ist das für die Patienten selber? Ist es so, dass die darunter leiden oder merken die es gar nicht, weil sie ja hin und her switchen und sich nur wundern, warum die Leute sie so komisch angucken?
Ja gut, Letzteres merken sie natürlich schon. Und wenn sie in der psychiatrischen Behandlung sind, merken sie es natürlich auch. Aber grundsätzlich ist es so, dass eine unmittelbare Erinnerung an dieses andere Ich, an diesen anderen Teil meines Ichs, anscheinend überhaupt nicht vorhanden ist. Also darunter leiden sie nicht. Es ist eher so, dass sie sich von denen distanzieren, die ihnen das scheinbar einzureden versuchen.
Wenn sie jetzt aber sagen, das Transbett ist selten und möglicherweise auch gar nicht haltbar, wie wäre denn die normale Therapie gewesen?
Das ist aber jetzt eine sehr, das waren jetzt mehrere Konjunktive, glaube ich, in einer Frage.
Ja, ich bin da sehr vorsichtig geworden. Ja.
Also der Punkt ist einfach der, dass man zunächst einmal feststellen muss oder müsste. Nein, einen Schritt zurück. Es ist natürlich erschütternd, wenn man liest, wie stark diese Diagnose offensichtlich einer Mode untersteht. Ich meine, es ist ja nicht so, dass jetzt plötzlich eine Epidemie ausbricht und dann ist sie wieder vorbei, sondern es ist so, es wird in den Medien viel darüber geschrieben. Und dann wird es auch viel diagnostiziert. In der Regel auch nicht von Fachleuten, von richtigen Psychiatern, sondern dann eher von, was weiß ich, anderen Arztgruppen. Und wie würde man damit umgehen? Man würde psychotherapeutisch damit umgehen. Aber da bewege ich mich jetzt auf ganz dünnem Eis, weil, wie gesagt, alle meine Kollegen haben noch nie einen solchen Fall gesehen, obwohl wir händeringend danach suchen, weil es ja unglaublich spannend wäre, einen solchen Fall zu sehen.
Aber nicht, dass Sie jetzt hier eine Welle lostreten, weil alle denken, der Haier ist so sympathisch, da werde ich mal multiple.
Ja, und dann kann man es ja auch gleich mehrfach abrechnen. Nein, Schatz. aber es ist wirklich so. Also gestern, der eine Kollege, mit dem ich mich unterhalten habe, der meinte, es sei ein hochinteressantes Krankheitsbild, aber nicht aufgrund des Krankheitsbildes, sondern aufgrund der Tatsache, dass das so unwidersprochen in den Lehrbüchern steht, obwohl eigentlich fast keiner so etwas jemals gesehen hat. Also es sagt vielleicht sogar mehr über die Psychiatrie aus, als über die psychiatrischen Patienten in dem Fall.
Magnus Haier über die multiple Persönlichkeit. Vielen Dank und schönen Sonntag noch.
Danke auch.
Ciao. Jetzt hätten wir ihn fragen sollen, wie das Kuckucksnest von oben aussah, oder?
Ja, gute Frage. Everlast, what it's like.
2-1.
Was ist nur los mit dieser Welt? Ständig gibt's irgendwas Neues, ständig schmeißen wir alles, was wir einst gelernt haben, über Bord und machen alles neu. Das Universum zum Beispiel, das ist gar nicht mehr Uni, das ist jetzt Multi, ein Multiversum oder sind es vielleicht sogar mehrere. Was das jetzt wieder für ein neumoderner Quatsch ist, das erklärt uns der Universalgelehrte Dr. Marc Benecke. Wunderschönen guten Morgen, Marc.
Guten Morgen, der Multiversalgelehrte.
Ja, ja. Also von diesem Multiversum lernt man da an der Uni?
Nein, überhaupt nicht. Zumindest nicht, wenn man Bio studiert, so wie ich. Aber es ist natürlich trotzdem spannend, weil ich Comics lese. Und in Comics gibt es immer Alternativuniversen. Zum Beispiel insbesondere bei Batman und Superman. Da gibt es ja Erde 2 und Relaunches, wo einfach die gesamte Geschichte neu erzählt wird. Also seit ich ein Kind bin bis heute, erlebe ich das live immer wieder im Comic-Lesezimmer.
Du sind ja Comic-Autoren und Zeichner grundsätzlich nicht unbedingt die Mega-Forscher, wo wir jetzt sagen, oh toll, was die da herausgefunden haben. Also was ist jetzt eigentlich dieses Multiversum und wo kommt es auf einmal her?
Ja, die Ideen gibt es schon länger. Es ist jetzt aber ein neues Buch erschienen, was das Ganze nochmal schön zusammenfasst. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass die Probleme schon relativ früh entstanden, weil Einstein gesagt hat, also unter Gott würfelt nicht, ist ja ein bekanntes Zitat, und irgendwie muss das alles greifbar sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles nur statistisch ist, dass es nur Möglichkeiten gibt, dass man nur ungefähre Zustände beschreiben kann. Das finde ich nicht so toll, hat er also am Anfang immer gesagt. Und mittlerweile sind wir ja sehr viel weiter und es gibt ziemlich viele Raumsonden, die durch die Luft geflogen in den letzten Jahren, also 2000 2001 ist eine gestartet worden, die konnte Temperaturunterschiede messen oder kann sie auch immer noch von einem 20 Millionstel Grad Celsius und hat damit mal ausgemessen, wie sich nach dem großen Urknall, dem Big Bang, der vor ungefähr 14 Milliarden stattgefunden hat, wie sich da alles verteilt hat. Und je länger man schaute, umso mehr wurde es ungemütlich. Das ist schon seit einigen Jahren bekannt. Der Großteil dessen, was wir sehen können, besteht nämlich aus dunkler Energie. 72% unserer Welt, der sichtbaren und unsichtbaren Welt da draußen, besteht gar nicht aus Atomen, also gar nicht aus dem, was wir kennen. Das ist natürlich ungünstig. Und jetzt hat man sich überlegt, wie man das eben zusammenfassen kann zu einer vernünftigen Theorie, die das alles erklärt. Und das ist die Multiversentheorie.
Also es ist wieder eine dieser Theorien, die uns versuchen, mit unserem beschränkten Verstand irgendwas zu erklären, was wir eigentlich nicht erklären können. Ist das das Ende der Fahnenstange oder kommen danach die nächsten Theorien, die es noch ein bisschen besser versuchen zu erklären?
Die Theorien sind jetzt schon relativ aufgesplittert. Also man stellt sich im Moment vor, dass es möglicherweise so einzelne Blasen gibt da draußen, also Hubble Spaces heißen die, nachdem Hubble, dem berühmten Menschenphysiker, der auch das, der auch jeder kennt. Und diese Blasen, in denen können verschiedene physikalische Konstanten möglicherweise herrschen und da können dann auch verschiedene Umgebungen herrschen oder eben auch nicht. Es könnte auch sein, dass es noch mehrere Welten gibt, die wie unsere sind. Es würde sogar ausgerechnet, wann wir die nächste Welt in so einem Hubble Space treffen, die genauso wie unsere ist und könnte sein, dass es da sehr, sehr viele von gibt, denn was wir mittlerweile wissen, das gehört auch zu der Theorie der Multiversen und den aktuellsten Forschungsdaten dazu, es ist tatsächlich so, dass sich dieses Multi-Universum immer weiter ausdehnt, das wird nie aufhören, das wird sich also ewig weiter ausdehnen, bisschen schwierig zu verstehen und da entstehen dann wie in so einem Schweizer Käse eben solche Blasen oder auch Scheiben. Die neueste Überlegung in diesen Multiversen ist, dass unser Universum eins ist, dass wie eine Brotscheibe in einem Brot drin hängt, sozusagen tatsächlich flach ist. Die Erde ist also nicht flach, aber möglicherweise ist unser Universum tendenziell flach.
Mal ganz kurz, bevor wir weiter in die Brotscheibentheorie einsteigen. Ich bin noch hängen geblieben an diesem Satz, wo du sagst, irgendwann mal die andere so und so Blase treffen oder so. Also wie was heißt treffen? Hinfahren, in die Blase eindringen, mit anderen Menschen aus dem anderen Multiversums Brotscheibchen sprechen?
Ja, das habe ich vielleicht schlecht formuliert. Es ist so, wir wissen, wie weit sie entfernt sind. Diese Entfernung können wir aber nie überbrücken.
Oh, toll.
Denn unser großes Problem ist, deswegen ist es auch so schwierig, das zu erforschen, dass wir wie möglicherweise wie in einem schwarzen Loch sitzen. Das heißt, ab einem bestimmten Horizont, den wir nicht mehr sehen können, ist alles schneller als Lichtgeschwindigkeit. Dadurch können wir es dann auch nicht mehr wahrnehmen. Und so wird es wohl sein, dass erstens durch die große Distanz, aber dann auch durch diese merkwürdigen Geschwindigkeitsveränderungen da draußen, dass wir unsere Parallelwelten, die möglicherweise in Blasen oder in Scheiben oder in ganz anderen Zuständen. Es gibt auch Modelle, das sieht aus wie so, ich weiß nicht, manche Frauen haben so komische Polyester-Badeschwämme, die sehen so aus wie riesige Blumen zum Duschen oder so. So kann man sich auch vorstellen, dass die Universen und das Multiversum ineinander gefaltet ist. Aber deswegen werden wir es vermutlich nicht erleben, dahin zu kommen. Aber wir könnten es verstehen. Im September letzten Jahres ist ein sehr, sehr geiles Foto geschossen worden. Da kann man sehen von dem Hubble, aber diesmal von dem Teleskop sozusagen, also von der Raumsonde. Da kann man 13 Milliarden Jahre alte Galaxien sehen. Und das ist ja schon fast das Alter unseres Universums, nämlich 14 Milliarden Jahre. Aber mehr als Fotos werden wir dann davon wahrscheinlich leider doch nicht kriegen.
Zwei Sachen lernen wir. Erstens, für uns auf der Erde ist das alles nicht relevant. Und zweitens ist es im Großen und Ganzen gesehen sogar so eine Art Freiheitsberaubung. Wir kommen hier einfach nicht raus. Das lernen wir von Marc Benecke. Vielen, vielen Dank. Er sprach mit uns über das Multiversum oder die vielen.
Können wir jetzt ganz stolz drauf sein, in einer Brotscheibe zu leben. Na toll.
Jetzt habe ich Hunger. Tschüss, Marc.
Ciao.
Aber lieber in einer Brotscheibe als in Muttis Badeschwamm.
Naja, weiß nicht.
2-1.
Einiges, was wir in dieser Sendung gleichzeitig machen oder fast gleichzeitig, das kennen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Also Musik abspielen, auf die Uhr gucken und Ihnen die Zeit ansagen, sagen, wer noch im Studio ist, irgendwelche Sendeelemente, Jingles zum Beispiel abfahren. Dann natürlich Vorgespräche parallel führen mit unseren Interviewpartnern, möglicherweise schon die nächste Musik vorhören, damit Anfang und Ende gut zueinander passen, noch was schnell nachrecherchieren,
naja,
kommunizieren mit dem Team, was draußen vor Ort sitzt, Fragen aus dem Schaltraum beantworten und weil das natürlich nicht reicht, ist Sven Oswald zum Beispiel immer noch dabei, lustige Bilder anzugucken und ein bis zwei Nebenjobs zu erledigen. Außerdem unsere Facebook-Seiten zu füttern und ein bisschen zu twittern, habe ich was vergessen.
Muss ja auch mal sauber
Kaffee muss getrunken werden und wir halten auch noch ein Schwätzchen miteinander.
Und atmen.
Also, volle Konzentration, immer nur auf eine Sache. Nein, ist hier Fehlanzeige. Multitasking. Das ist hier angesagt. Gilt auch als ganz toll, wenn man das kann. Aber Ist es während der Arbeit überhaupt sinnvoll? Das besprechen wir jetzt mit dem Arbeitssoziologen Professor Dr. Klaus Dörre vom Institut für Soziologie der Universität Jena. Ja, versprochen habe ich mich aus Ehrfurcht und nicht, weil ich hier Sachen nebenbei mache. Wir haben uns nämlich vorgenommen, bei diesem Interview uns nur darauf zu konzentrieren. Guten Tag, Herr Dörre.
Hallo, Dörre. Grüße Sie. Herr Dörre, wer bei der Arbeit mehrere Dinge gleichzeitig macht, schafft doch aber mehr weg, oder?
Das kann sein. Also lange Zeit haben sich ja Arbeitssoziologen eher mit Monotonie der Arbeit beschäftigt. Jetzt ist es in der Tat so, dass man insbesondere bei elektronisch gestützter Arbeit sehr viele Dinge auf einmal tun muss. Aber das ist gar kein neues Phänomen. Also wenn Sie Frauen hatten, die sich um Haushalt kümmern mussten und parallelen Beruf hatten oder haben, die kennen dieses Problem des Multitasking schon seit ziemlich langer Zeit. Es muss auch nicht nur Stress sein, da kann auch was Interessantes dabei sein. Dürfte bei Ihrem Arbeitsalltag auch der Fall sein.
Naja, ja, klar, da haben Sie uns genau getroffen. Aber wo ist die Grenze? Also ich merke manchmal ja auch, das waren doch ein, zwei Sachen zu viel. Ich habe dann vergessen zum Beispiel, was habe ich eigentlich vorhin gemacht? Oder man arbeitet so rum und kommt zu keinem Ergebnis.
Ja, das kennt ja jeder, nicht? Dass man 5 Sachen auf einmal macht. Und man hat das Gefühl, man hat trotzdem nichts geschafft. Das ist in der Tat ein Phänomen, das zunimmt. Es kommt dazu, dass Multitasking jetzt im Berufsleben oft nur die Spitze des Eisbergs ist, weil häufig unter dem Druck der Verhältnisse man immer mehr Arbeitstätigkeiten dazu bekommt, die mit dem eigentlichen Beruf eigentlich nichts zu tun haben. Also etwa Management-Tätigkeiten, Abrechnungstätigkeiten etc. Das beobachten wir in vielen Berufen, etwa in Pflegeberufen. Und das kann dann in der Tat in der Tendenz zu ziemlich bedrohlichen Entwicklungen führen.
So, jetzt
wenn man sich die Arbeitswelt mal anschaut, etwa Burnout-Syndrome seit 2004 etwa verachtfacht. Das hängt jetzt nicht nur mit Multitasking zusammen, aber doch damit, dass die Arbeit entgrenzt wird, immer intensiver wird.
So, letztendlich ist es so, der Arbeitgeber, der mir einen Job gibt, der will, dass ich mich mit 100%iger Aufmerksamkeit diesem Job widme. Gibt mir aber selber noch so viele Nebentätigkeiten, Aufgaben dazu, dass ich also multitasken muss und im Umkehrschluss irgendwann diesen Job, für den ich eigentlich angestellt wurde, nicht mehr so richtig gut mache und dann gefeuert werde. Ist das ungefähr jetzt die logische Kette, die gerade so passiert?
Das wäre in der zugespitzten Form tatsächlich etwas. Auf der Arbeitgeberseite könnte man natürlich was tun, nicht? Häufig kommt der Druck, jetzt immer mehr machen zu müssen, ja daher, dass man die Belegschaften ziemlich knapp hält. Nehmen Sie mal einfach ein Journalistenteam beim Fernsehen. Die kommen, wenn sie vom öffentlichen Rundfunk kommen, meist noch zu dritt. Wenn Sie jemand haben vom privaten Fernsehen, da kommt eine Person, die macht alles, das Interview hat die Kamera und so weiter und so weiter. Da merkt man, wie die Arbeit verdichtet wird, weil einfach Personal reduziert wird. Und das geht häufig nicht anders, als dass die Tätigkeit selbst verdichtet wird und dafür gibt es dann das Label Multitasking. Gemeint ist aber eigentlich, dass man dass sozusagen immer mehr Arbeitstätigkeiten auf eine Person zukommen und die bewältigt werden.
Mhm. Ist dann einfach nur das Ergebnis schlechter? Könnte man ja bei Privatfernsehen zum Beispiel vermuten. Oder ist es auch so, dass derjenige, der diese Arbeit dann machen muss, tatsächlich eben leidet, krank wird? Burnout, etc.
Kann beides der Fall sein. Ich würde jetzt nicht diejenigen, die unter schwierigeren Bedingungen arbeiten müssen, unter den Generalverdacht stellen, dass sie schlechtere Ergebnisse abliefern. Aber sie haben natürlich größere Schwierigkeiten, die Qualitätsnormen einzuhalten, die zum Beispiel im öffentlichen Rundfunk noch sind, wenn wir in dem Beispiel bleiben. Es kommt aber eben auch vor, dass sozusagen diese Dauerbeanspruchung, immer viele Dinge gleichzeitig zu machen, dass die krank macht. Das ist, glaube ich, darauf wollte ich mit der Statistik hinweisen, das kann man überhaupt nicht übersehen. Es kommt dann zu einem Stressempfinden, wo Stress keinen positiven Anreiz mehr auslöst, sondern wo es zu einer Dauerbelastung wird, dass man das Gefühl hat, das ist immer mehr und nie genug. Also man ist nie am Ziel, man muss immer noch einen draufpacken. Und wenn das über einen langen Zeitraum anhält, dann kann man regelrecht ausbrennen.
Man ist auch irgendwann nie mehr zu Hause, weil man immer erreichbar ist. Das kennen wir ja auch alle. Herr Dörre, jetzt haben wir schon gerade gehört, was eigentlich die Arbeitgeber tun könnten, nämlich verdammt nochmal einfach mehr Leute einstellen. Das wird wahrscheinlich so ohne weiteres nicht passieren. Was kann ich denn als Arbeitnehmer tun, wenn ich merke, jetzt will er noch das von mir, jetzt will er noch das von mir, jetzt will er noch das von mir? Muss ich kündigen oder habe ich irgendwelche Möglichkeiten?
Nein, kündigen, das wäre sicherlich auch mit Stress verbunden. Aber der entscheidende Punkt ist, dass man für sich selbst natürlich eine Hierarchie von Tätigkeiten setzen muss. Man braucht einen Plan, was man als erstes macht, was möglicherweise wegfallen kann. Häufig ist das im modernen Arbeitsleben so, dass man eigentlich nur noch überlegen kann, was man streichen muss, was man nicht schaffen kann. Und der erste Grundsatz wäre, eine klare Prioritätenliste zu haben, was muss ich tun, was muss ich schaffen. Der zweite Punkt wäre, dass man Auszeiten nehmen muss. Also die Tendenz, jetzt sozusagen Chancen zu optimieren, indem man immer mehr Aufträge annimmt, überall versucht im Spiel zu bleiben,
da braucht man ein gesundes Maß der Selbstbegrenzung und der Selbstbeherrschung. Der alte Grundsatz aus der antiken griechischen Philosophie, Maß halten. Das ist, glaube ich, ein Anspruch, den man an sich selbst richten muss, als erste Voraussetzung dafür, dass man in solchen Verhältnissen nicht krank wird.
Wir müssen jetzt dringend das Interview beenden, um eine Musik zu spielen und uns zu erholen, weil wir mit unseren Kräften haushalten. Das haben wir gelernt vom Arbeitssoziologen Professor Dr. Klaus Dörre vom Institut für Soziologie der Universität Jena. Ein guter Rat, immer Maß halten. Herr Dörre, vielen, vielen Dank und wir wünschen Ihnen eine gute Erholung am Restsonntag.
Ich bedanke mich auch.
Tschüss. Tschüss.
Tschüss.
Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.